Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom, und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin. Hallo, willkommen zurück hier bei uns im Podcast Alles legal, Fintech, Recht kompakt. Ich bin Dana Wondra und heute geht's weiter mit unserer Reihe rund um die Financial Data Access Regulation, kurz FIDA. Ja. In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, welche Rechte und Pflichten FIDA für Dateninhaber und Datennutzer vorsieht. Und wir haben über das sogenannte Dashboard gesprochen, mit dem Kundinnen und Kunden ihre Zugriffsberechtigung verwalten können. Heute wollen wir vor allem die FIDA-Schemes näher anschauen, also die Systeme, die künftig Regeln über den Datenaustausch konkretisieren sollen. Und darüber spreche ich heute wieder mit Aud Johannes. Liebe Aud, ich sag mal ganz herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, danke, Dana. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
In der letzten Folge hatten wir über die Rechte und Pflichten von Dateninhabern und Datennutzern nach dem FIDA-Entwurf gesprochen. Die Folge endete damit, dass du kurz einen Überblick über die sogenannten Dashboards gegeben hast, vor allem darüber, welche Anforderungen an das Dashboard gestellt werden. Jetzt ging es bisher viel um Datenaustausch, Datenzugang und die Datennutzung. Ein wichtiger Punkt noch, Datenschutz. Kannst du uns kurz sagen, ob und wenn ja, was da im FIDA-Entwurf dazu steht?
Ja klar, gerne. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, Dana. FIDA schafft ja einen Rechtsrahmen für den Austausch von Finanzdaten. Ja. Hier können natürlich auch personenbezogene Daten betroffen sein. Also sobald personenbezogene Daten im Spiel sind, sind natürlich datenschutzrechtliche Vorgaben und hier unter anderem das Prinzip der Datenminimierung zu berücksichtigen. Das heißt, die Verarbeitung sollte auf das notwendige Maß beschränkt bleiben. Dieses Prinzip der Datenminimierung kennen wir ja schon aus der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung. Damit wird letzten Endes also der Umfang der Datennutzung geregelt. Im FIDA-Entwurf wird ja klargestellt, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Kundendaten auf das Maß zu beschränken ist, das für die Zwecke notwendig ist. Also letztendlich ist da nur noch quasi die Klarstellung drin, die wir ohnehin schon aus der DSGVO kennen.
Okay, also verstehe, das heißt also Datennutzung und Datenschutz gehen sozusagen Hand in Hand.
Genau. Da gibt es vor allem im FIDA-Entwurf weitere Stellen, die das mehr oder weniger zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel hatten wir uns ja das letzte Mal schon kurz die Rechte und Pflichten von Dateninhabern bzw. Datennutzern angesehen. Dort wird unter anderem ganz klar geregelt, dass zum Beispiel der Datennutzer auf die Kundendaten nur für die Zwecke und unter den Bedingungen, denen der Kunde eben zugestimmt hat, zugreifen darf. Auch wird zum Beispiel geregelt, dass der Datennutzer die Kundendaten für keine anderen Zwecke verarbeiten darf, außer eben jenen, denen der Kunde zugestimmt hatte. Also hier sehen wir ganz klar den Gedanken der Zweckbindung, also ein Prinzip, das wir ja auch schon aus der DSGVO kennen. vielleicht noch ein anderer Punkt, den wir aus der DSGVO auch ganz gut kennen dürften, ist die sogenannte Löschpflicht. Eine Löschpflicht sieht der FIDE-Entwurf auch vor. Das heißt, sobald die Zwecke erfüllt sind, müssen die Kundendaten eben gelöscht werden. Und ja, dass Datennutzung und Datenschutz zusammengedacht werden, sieht man auch daran, dass in dem FIDA-Entwurf, der uns ja zurzeit vorliegt, auch eine Zusammenarbeit vorgesehen ist, und zwar zwischen den EU-Aufsichtsbehörden EBA und EIOPA und auf der anderen Seite der EDSA. Also die europäischen Aufsichtsbehörden EBA, also die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, und EIOPA, das ist die EU-Aufsichtsbehörde für den Versicherungsbereich, und ich glaube, die betriebliche Altersversorgung Versorgung ist da auch noch dabei. Die beiden sollen sogenannte Leitlinien für die Verarbeitung von personenbezogenen Kundendaten erarbeiten. Und ist im FIDA-Entwurf sind da zwei Punkte ganz konkret genannt. Einmal im Zusammenhang mit Bonitätsbewertungen von Verbrauchern und einmal zum Beispiel auch bei der Preisgestaltung von Versicherungsprodukten, also Lebens- oder Krankenversicherungsprodukte. Und das Ganze soll eben in enger Abstimmung mit dem Europäischen Datenschutzausschuss, also dem EDSA, erfolgen.
Okay, dann kann ich für mich mitnehmen. Also FIDA regelt nicht nur den Datenzugriff, sondern denkt eben auch den Datenschutz mit. Das ist ja auch klar. Also es geht ja hier wirklich um sehr sensible Finanzdaten der Kundinnen und Kunden. Ne? Also Vertrauen und Sicherheit spielt da natürlich eine Riesenrolle.
Ja, genau. Das sind definitiv wichtige Punkte, die in dem FIDA-Entwurf ja auch mitgedacht wurden. Also Datenschutz und Sicherheit, genau.
Okay, dann lass uns an dieser Stelle weitergehen und uns über die sogenannten Financial Data Sharing Schemes sprechen. Aud, wir hatten den Begriff ja bereits in der letzten Folge kurz angerissen, aber sag nochmal, was steckt genau dahinter?
Ja, genau. Wir hatten ja schon festgehalten, dass Schemes an sich ja eigentlich nichts Neues sind und man das im Zusammenhang mit Visa und Mastercard zum Beispiel erkennt. Also worum geht's? Diese FIDA-Schemes oder wie es eben im Gesetzeswortlaut heißt, Financial Dating Sharing Schemes oder in der deutschen Fassung etwas sperriger Systeme für den Austausch von Finanzdaten, die bilden den vertraglichen und organisatorischen Rahmen, innerhalb dessen der Austausch von Kundendaten zwischen Unternehmen, also Dateninhaber und Datennutzer, näher geregelt wird. Ja, vereinfacht gesprochen enthält ein FIDA-Scheme also Spielregeln, die im Grunde genommen alles Wesentliche regeln sollen. Das Zusammenhang mit dem Zugriff bzw. der Bereitstellung der Finanzdaten steht. Also so gesehen sind die FIDA-Schemes das Kernstück des ganzen FIDA-Rahmens.
Okay, verstehe. Was genau soll alles in diesen FIDA-Schemes denn geregelt werden?
Ja, also der FIDA-Entwurf sieht hier eine Reihe von Punkten vor, die zum einen mit die Mitgliedschaft in einem FIDA-Scheme betreffen, aber auch die Verwaltung und den Aufbau eines FIDA-Schemes. Ja.
Dann lassen Sie das doch nochmal näher beleuchten. Wer muss dann da alles mitmachen? Betrifft das jetzt nur große Unternehmen wie Banken oder Versicherungen? Wie ist das?
Nee, nicht nur. Also im FIDA-Entwurf steht eben drin, dass grundsätzlich alle, die Finanzdaten austauschen wollen, Mitglied in so einem Scheme sein müssen. Also sowohl die Dateninhaber als auch die Datennutzer. Und das heißt, wir hatten, glaube ich, schon dann einer der ersten Folgen kurz darüber gesprochen gehabt, wer eigentlich alles in diesen FIDA-Scope fällt. Ja, und bei Dateninhabern sind es ja zum Beispiel Banken, Versicherer, Wertpapierfirmen und so weiter und so fort. Und all die diejenigen müssen dann sozusagen in ihrer Eigenschaft als Dateninhaber oder als Datennutzer Mitglied in so einem Scheme werden.
Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, die ganze Bandbreite von Dateninhabern, also Banken, Versicherungen bis zu Datennutzermitglieder sind Mitglieder eines Feederschemes, ja, müssen Mitglieder eines Feederschemes sein.
Ja, genau.
Und was ist denn mit den Kunden, wie zum Beispiel Verbraucherinnen und Verbrauchern? Letztlich geht es ja eben um ihre Daten.
Richtig. An die ist auch gedacht, ja. Also ich sag mal so, sie sind zumindest indirekt in einem Feeder-Scheme vertreten. Warum indirekt? Ja, weil die Mitglieder eines Feeder-Schemes nicht nur aus Dateninhabern und Datennutzern bestehen sollen, sondern eben auch aus Verbraucherorganisationen und Verbänden. So werden dann die Interessen der Kundinnen und Kunden als Verbraucher eben entsprechend berücksichtigt.
Okay, es klingt nach einem ziemlich großen Tisch, an dem eine Menge verschiedene Stakeholder sitzen sollen.
Ja, schon. Also im FIDA-Entwurf selbst wird das noch etwas konkretisiert. Ja, dort heißt es zum Beispiel, dass Mitglieder eines Schemes aus Dateninhabern und Datennutzern bestehen sollen, die einen erheblichen Marktanteil für ein Produkt oder eben eine Dienstleistung darstellen. Wobei hier stellt sich ja schon die Frage, wie denn dieser erhebliche Marktanteil bestimmt wird. Also welche Kriterien werden hier dann heranzuziehen sein? Ja. Ja, hier wird sich also noch zeigen müssen, wie genau die einzelnen Feeder-Schemes dann tatsächlich aussehen werden.
Was meinst du?
Ja, also Feeder regelt ja nur, wer Mitglied eines Schemes sein muss und bezieht das auf das jeweilige Produkt bzw. die Dienstleistung, die in die Kategorien fallen, die eben im Anwendungsbereich der Feeder sind. Also Darlehen, bestimmte Konten, bestimmte Versicherungsprodukte etc. Es wird ja nicht die Anzahl der Feeder-Schemes selbst geregelt. Das heißt, es können natürlich eine Vielzahl von Feeder-Schemes, zum Beispiel in den Bereichen Banking oder Asset Management oder zum Beispiel im Versicherungsbereich entstehen. Und da FIDA ja eine EU-Verordnung ist, muss man das Ganze ja nicht nur national denken, sondern eben auch EU-weit betrachten. Also letzten Endes sind neben einer, ich sag mal, produktbezogenen Unterscheidung natürlich auch viele weitere Konstellationen denkbar, die sich dann im Markt entsprechend bilden werden.
Verstehe, aber wieso Markt? Ich dachte, die FIDA-Verordnung gibt selbst vor, was in den Schemes drinstehen muss.
Ja, also der FIDA-Entwurf sieht gewisse Punkte vor, die in einem Scheme von den jeweiligen Mitgliedern jedenfalls geregelt werden müssten. So, der EU-Gesetzgeber legt dem FIDA-Entwurf grundsätzlich einen marktgetriebenen Ansatz zugrunde. Das heißt, zunächst soll der Markt eben für jede Kategorie im FIDA-Anwendungsbereich entsprechende Schemes erarbeiten und hier die Punkte berücksichtigen, die FIDA dazu eben nennt. Erst wenn das nicht oder sagen wir nicht im vorgesehenen Zeitraum gelingt, behält sich der EU-Gesetzgeber das Recht vor, einzuschreiten.
Ja, das klingt nach einer ziemlich großen Aufgabe. Wie ist es denn? Darf ein Unternehmen denn nur in einem Scheme Mitglied sein?
Nee, also ein Unternehmen darf auch in mehreren Schemes Mitglied sein. Das ist allerdings keine gesetzliche Pflicht, sondern ein Recht, ja. Gesetzlich ist nur vorgesehen, dass Dateninhaber und Datennutzer Mitglied in einem Scheme werden müssen. Also FIDA sieht vor, dass der Austausch von Finanzdaten hier im Einklang eben mit diesen Regeln und Modalitäten aus dem jeweiligen Scheme erfolgen sollen und dass eben sowohl der Datennutzer als auch der Dateninhaber dann Mitglied in diesem jeweiligen Scheme sind.
Okay, wir verstehen. Also verstehe ich, Multischeming ist möglich, je nachdem, auf welche Daten man zugreifen möchte. Man muss nun in dem jeweiligen FIDA-Scheme auch Mitglied sein.
Genau, also Hauptsache, man ist überall dort Mitglied, wo man Daten austauschen will, sozusagen.
Gibt es dann einen zeitlichen Rahmen? Also gibt es da Fristen?
Ja, und Stand jetzt sind die gar nicht mal so lang. Was heißt Stand jetzt? Also die EU-Kommission hat in ihrem Entwurf zur FIDA eine relativ sportliche Frist vorgesehen. Danach müssen Dateninhaber und Datennutzer innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten eben der FIDA-Verordnung einem Scheme beitreten. Allerdings wird dieser Vorschlag der EU-Kommission ziemlich scharf kritisiert. Hintergrund ist, dass eben befürchtet wird, dass keine FIDA-Schemes innerhalb dieser kurzen Frist umgesetzt werden können.
Okay. Also wie geht man mit dieser Kritik um? Also soll das heißen, es gibt jetzt dann gar keine Frist?
Nee, also klar, die geäußerte Kritik war lediglich, dass sie mehr Zeit brauchen, also FIDA nicht auf einmal, sondern eher schrittweise kommen sollte. Denn ein Big Bang, ja, wie es so schön heißt, also alles auf einmal, würde schlichtweg nicht funktionieren, ja. Da die Daten, die im FIDA-Scope sind, einfach zu unterschiedlich und auch ja unterschiedlich komplex sind. Vielleicht kurz zum Hintergrund, wo eigentlich diese Befürchtung herkommt, dass es zeitlich, ja, ich sag mal, zu sportlich bemessen wäre, wenn in der finalen Fassung dann tatsächlich eine Frist von 18 Monaten nach Inkrafttreten der FIDA-Verordnung vorgesehen wäre. Das hängt mit den bisher gesammelten Erfahrungen zu Open Banking und der PSD2 zusammen, als es um die Pflicht zur Implementierung von Schnittstellen ging, die sogenannte Third-Party-Provider, also Konto-Informationsdienstleister oder Zahlungsauslösedienstleister, nutzen können, um eben Zugang zu Zahlungskonten zu erhalten bei den kontoführenden Zahlungsdienstleistern. Die Erfahrung hat halt gezeigt, dass hierfür eine gewisse Zeit für die Etablierung und Umsetzung benötigt wurde. Und ja, 18 Monate sind da halt zu wenig. Bei der PSD2 sprechen wir ja von einem vergleichsweise viel geringeren Datenumfang oder Komplexität. Das heißt, FIDA ist im Gegensatz dazu eben viel komplexer, weil es hier auch tatsächlich viel mehr Datentypen betrifft.
Ja, ist klar. Verstehe. Und was wird denn dann gefordert?
Ja, gefordert wird ein stufenweiser Ansatz bei den Umsetzungsfristen, also unterschiedliche Zeitpunkte sozusagen für die Etablierung von Schemes und für deren Umsetzung. So schlägt zum Beispiel das Parlament in ihrer Position zu dem FIDA-Entwurf der Kommission unterschiedliche Phasen vor. Zum Beispiel eine Entwicklungsphase und eine Umsetzungsphase. Damit wird beabsichtigt, dass die Beteiligten eben genug Zeit haben, einerseits die ja, allgemeinen Regeln für das jeweilige Scheme zu vereinbaren, aber auch eben ausreichend Zeit haben sollen, etwas ja, schwierigere Punkte, wie zum Beispiel die Vergütung untereinander auszuhandeln. Ja, dann soll es eben noch Zeit geben, quasi für die letzte Phase, in der dann ja vor allem technische Punkte und die Funktionsfähigkeit bezüglich des Finanzdatenaustauschs sichergestellt werden muss. Im Gegensatz dazu zielt der Rat im Ergebnis zwar auch auf eine Verlängerung der Umsetzungsfristen ab, verfolgt hier aber einen etwas anderen Ansatz, indem er unterschiedliche Zeitpunkte für bestimmte Kundendaten aus Kategorien vorsieht. Also er unterscheidet also nach Kategorien im Anwendungsbereich von FIDO und sieht hierfür eben auch unterschiedliche Zeitpunkte vor, die eben über diese 18 Monate hinausgehen.
Also die Umsetzungsfristen sind noch in der Diskussion. Was passiert dann aber, wenn sich niemand auf ein Scheme einigt?
Ja, genau. Die Umsetzungsfristen sind ja einer der umstrittensten Punkte. Also für den Fall, dass sich der Markt nicht oder nicht fristgerecht, also wie auch immer eben diese Umsetzungsfristen dann final aussehen werden, auf ein entsprechendes FIDA-Scheme einigen können, sieht eben der FIDA-Entwurf einen sogenannten Fallback-Mechanismus vor. Das heißt, wenn kein Scheme zustande kommt oder eben für bestimmte Datenkategorien keines entsteht, kann die EU-Kommission eben selbst aktiv werden.
Ah, okay, also sie greift also ein und setzt dann die Regeln fest.
Genau, also die Kommission kann dann per sogenanntem delegiertem Rechtsakt bestimmte Punkte regeln für ein Scheme, die auch in dem FIDA-Entwurf vorgesehen sind. Also zum Beispiel gemeinsame Standards, ganz wichtig, die maximale Vergütung und auch Haftungsregeln festlegen.
Okay, ja, klingt alles gut, aber nicht nach Freiwilligkeit, ne?
Nein, das ist es auch nicht. Die FIDA-Schemes sind eben gesetzlich verpflichtend, auch wenn sie vertragliche Systeme darstellen, auf die sich ja die Mitglieder erst noch einigen müssen. Also ja, man könnte sagen, irgendwie gesetzlich vorgesehen, aber privat organisiert. Ja?
Sag uns doch nochmal, was machen diese Schemes denn ganz konkret?
Ja, eine wesentliche und zentrale Aufgabe ist eben die Entwicklung gemeinsamer Standards, also für die Datenformate und die technischen Schnittstellen, über die Daten sicher übertragen werden. Die sind tatsächlich auch wichtig, gerade mit Blick eben auf eine Interoperabilität. Ja.
Das ist also eine Art technisches Regelwerk, wenn ich das richtig verstehe?
Ja, genau. Also ein Regelwerk eben, das sicherstellt, dass ja alle Beteiligten dieselbe Sprache sprechen, also technisch wie rechtlich sozusagen. Ja. Dabei muss das Rad aber gar nicht neu erfunden werden, denn Mitglieder können nämlich auch auf bestehende Marktstandards zurückgreifen oder die es dann eben geben wir zu dem Zeitpunkt. Und kann man zum Beispiel auf die Arbeit der Berlin Group zurückgreifen, die dann entsprechende Marktstandards entwickelt hat, beziehungsweise dann noch entwickeln wird. Ja. Das ist auch wichtig, da die Entwicklung eben dieser gemeinsamen Standards natürlich einer der größten Kostenfaktoren ist. Ja. Das ist tatsächlich auch ein wesentlicher Punkt, der ja noch in der, also gerade noch diskutiert wird. Denn gemeinsame Standards für den Austausch der Daten müssen natürlich ja nur für das jeweilige Scheme vereinbart werden. Also so sieht es eben der Entwurf vor. Da es aber eine Vielzahl von Schemes geben könnte, kann es hier natürlich zu einer Fragmentierung sozusagen im Markt kommen, worunter dann die Interoperabilität leiden kann. Daher wird zum Beispiel gefordert, dass gemeinsame Mindeststandards für alle FIDA-Schemes zum Beispiel über eine EU-Behörde oder über eine Behörde eben entwickelt wird, die dann EU-weite harmonisierte Mindestanforderungen festlegt, die alle FIDA-Schemes funktionell eben einhalten müssen. Also das hätte halt den Vorteil, dass es eben diese Marktfragmentierung verringert und b, dass auch sichergestellt wird, dass harmonisierte Standards für alle FIDA-Schemes gibt, die natürlich auch eine Kostensenkung zur Folge hätte. Ja. Und wenn wir uns jetzt andere EU-Rechtsakte anschauen, wie zum Beispiel den Data Act, der jetzt kürzlich sozusagen seit kurzem gilt, dann sieht man, dass es auch möglich ist. Also dort soll nämlich eine EU-Stelle Normungen, also harmonisierte Standards entwickeln. Ja. Und ja, so wird dann eben auch die Interoperabilität beim Datenaustausch sichergestellt. Also so gesehen müsste man das Rad nicht einmal neu erfinden.
Ja, aber dann noch eine Menge Aufwand. Wir haben das schon in der früheren oder in einer unserer beiden, in einer der Folgen, früheren Folgen besprochen oder angesprochen. Der Unterschied zu PSD2 ist ja, dass das Ganze diesmal monetarisiert wird, oder? Also gibt es tatsächlich jetzt Geld dafür, für diesen Aufwand, den man hat?
Ja, tatsächlich, also wie du gesagt hast, im Gegensatz zur PSD2 sieht eben FIDA vor, dass für die Bereitstellung der Schnittstelle sozusagen tatsächlich eine Vergütungsmöglichkeit drinne, also eine Vergütungsmöglichkeit vorgesehen ist. Ja. FIDA erlaubt Dateninhabern eben eine Vergütung für die Bereitstellung der Kundendaten zu verlangen. Also im jeweiligen FIDA-Scheme soll dann eine entsprechende Regelung zur Vergütung vereinbart werden. Konkret regelt der FIDA-Entwurf, dass in dem jeweiligen FIDA-Scheme ein Modell zur Festlegung der maximalen Vergütung erarbeitet werden soll, die ein Dateninhaber eben für die Bereitstellung von Daten über die Schnittstellen eben verlangen darf, also für technische Aufwände, Formatierung, Schnittstellen etc. Dabei hat der EU-Gesetzgeber im FIDA-Entwurf auch, ja, ich sag mal, konkrete Punkte im Zusammenhang mit diesem Vergütungsmodell genannt, wie zum Beispiel, dass das Modell auf eine angemessene Vergütung begrenzt sein sollte, ja, die mit der Bereitstellung der Daten für den Datennutzer unmittelbar zusammenhängt. Oder dass sich die Vergütung an den niedrigsten marktüblichen Werten orientieren soll. Da gibt es noch ein paar weitere Punkte, aber die Punkte, das sind alles Punkte, die jetzt nicht näher konkretisiert werden. Denn was heißt denn angemessen oder marktüblich? Das sind alles, ich sage jetzt mal, interpretationsfähige Begriffe. Ja. Hier dürfte also ja relativ viel Musik drin sein, wenn es darum geht, dass sich eben Dateninhaber und Datennutzer in dem jeweiligen Scheme entsprechend auf ein Vergütungsmodell anhand dieser Kriterien einigen müssten.
Oh ja, das glaube ich sehr wohl. Also jetzt sieht FIDA schon die Möglichkeit vor, endlich eine Vergütung verlangen zu dürfen, und dann wird es halt so komplex geregelt, ne?
Ja, absolut. Also es gibt ja noch eine Besonderheit, die im FIDA-Entwurf auch enthalten ist. Und zwar ist der Datennutzer ein Kleinstunternehmen oder ein KMU, ja, dann darf die vereinbarte Vergütung nicht höher sein als die Kosten, die mit der Bereitstellung der Daten eben für den Datenempfänger unmittelbar zusammenhängen.
Okay, da sind ja schon einige Vorgaben drin, die FIDA so im Zusammenhang mit der Vergütung vorsieht. Was sollte in den FIDA-Schemes denn noch geregelt werden, jetzt abgesehen von dem Vergütungsmodell?
Ja, genau. Also der Entwurf jetzt zur FIDA sieht auch eben eine Regelung für den Fall vor, dass etwas zum Beispiel nicht passt. Also wie immer die Frage nach der Haftung, die geregelt werden sollte. So sollen die FIDA-Schemes eben eine vertragliche Haftung für ihre Mitglieder regeln. Zum Beispiel für die Fälle, in dem die Daten unrichtig oder unzureichender Qualität, wie es so schon heißt, sind. Weitere Fälle wären zum Beispiel die missbräuchliche Verwendung von Daten oder eben wenn die Datensicherheit gefährdet ist. Wenn personenbezogene Daten im Spiel sind, sind natürlich auch eben die datenschutzrechtlich einschlägigen Regeln zu beachten. Darauf weist der FIDA-Entwurf auch nochmal explizit hin. Ja.
Wie ist so ein Scheme dann organisiert? Gibt es da feste Strukturen?
Ja, also FIDA schreibt auch Governance-Regeln vor. Das heißt, zum Beispiel sollten Entscheidungsmechanismen geregelt werden, wie Mehrheitsbeschlüsse, wenn entsprechende Regelungen geändert werden sollten. Oder auch sollte in dem jeweiligen Scheme ein eigenes Streitbeilegungssystem geregelt werden. Und genau, noch ein paar weitere Punkte, die eben auch sozusagen die Governance betreffen.
Das klingt fast wie so eine Mini-Organisation innerhalb des Marktes. Ne?
Ja, so ziemlich. Hier besteht jetzt natürlich die Gefahr, dass, ja, wie du gesagt hast, Mini-Organisation, ja, dass diese Schemes dann irgendwie doch ja, zu bürokratisch werden könnten. Ja.
Okay, verstehe. Zusammenfassend kann man also sagen, dass FIDA einige Anforderungen an ein FIDA-Scheme vorsieht. Wenn sich im Markt nun tatsächlich Dateninhaber und Datennutzer auf dieses FIDA-Scheme-Regeln einigen können, wie geht es dann weiter?
Ja, dann kommt die Meldepflicht. Also hier sind zwei zu unterscheiden. Einmal der Beitritt in ein Scheme und einmal die Errichtung des Scheme selbst, die sozusagen eine Meldepflicht auslösen. Beide Meldepflichten sehen eine Frist von einem Monat vor, also entweder ab Beitritt beziehungsweise ab Errichtung dieses Schemes. Ja. Gemeldet werden muss dann eben an die zuständige Behörde und die prüft dann eben die Schemes auf, FIDA-Konformität und dann wird die EBA informiert. Wie geht es dann weiter? Danach wird eben das jeweilige Scheme EU-weit anerkannt. Das heißt, es braucht eigentlich keine weitere Meldung mehr in einem anderen Mitgliedstaat.
Also nationale Anmeldung, europäische Gültigkeit.
Ja, sozusagen, genau. Also Klassiker sozusagen im klassischer Binnenmarktmechanismus, wenn man so will.
Genau. Ein Hoch auf die EU. Aud, ich würde sagen, das war's für diese Folge. An dich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Soweit, glaube ich, erstmal genug von FIDA Schemes.
Ich habe zu danken.
So, und in der nächsten Folge geht es dann um diejenigen, die im FIDA gewissermaßen ganz neu das Spielfeld betreten, und zwar Finanzinformationsdienstleister. Wir sagen...
Genau.
Soweit jetzt erstmal vielen Dank. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und dann bis zur nächsten Folge von Alles legal, Fintech recht kompakt.